NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. Mai 1949. Das Grundgesetz wird verkündet.
Deutschland 1948.
Wir steuern hin und steuern her.
Steuern her, steuern her.
Man glaubt, nun geht es nimmer mehr.
Immer mehr, immer mehr.
Nun ist das Schiff auf Grund gesetzt.
Grundgesetz.
Ein Land geteilt in 4 Besatzungszonen, 3 im Westen, 1 im Osten.
In Frankfurt am Main fand zum ersten Male nach Kriegsende eine gemeinsame Konferenz der 3 Militärgouverneure der Westzonen mit den Ministerpräsidenten dieser Zonen statt. Die trizonale Konferenz befasste sich mit lebenswichtigen Fragen über die Zukunft des deutschen Westens.
10 Millionen Deutsche sind geflüchtet oder vertrieben, 6 Millionen Soldaten in Gefangenschaft, 5 Millionen Wohnungen sind zerstört, erste Bürgerpflicht, Überleben.
Die Militärgouverneure wiesen die Ministerpräsidenten an, bis spätestens 1. September dieses Jahres eine verfassunggebende Versammlung einzuberufen, um wenigstens Westdeutschland zu einer politischen Einheit zusammenzuschließen.
Überall wird hier in Bonn fieberhaft gearbeitet. Man rüstet für den Arbeitsbeginn der 60 Abgeordneten, die mit rund 100 Bürokräften und etwa 12 Büros 3 Monate lang in den Mauern der Stadt ein ungewohntes, geschäftiges, parlamentarisch-politisches Leben entfalten werden.
Ich weiß nur das eine, wie ich im Nachen über den Rhein gesetzt worden bin, um nach Bonn zu kommen. Und ich habe auf der Rückseite der sogenannten Pädagogischen Akademie, das ist das Gebäude, wo der Parlamentarische Rat getagt hat, da habe ich Schafe weiden sehen. Es hat also alles einen sehr behelfsmäßigen und ländlichen Eindruck gemacht.
Der Schatten Berlin lag über der verfassungsgebenden Versammlung Rest Westdeutschlands. In der Akademie im nahezu unzerstörten Bonn selbst, das ehedem als Deutschlands vornehmste Universität galt, ist alles mustergültig und unauffällig organisiert. Von lückenloser blau-weißer Wegbeschilderung bis zu den 20 Telefonzellen der Zeitungsleute. Der Spiegel, 4. September 1948.
Denken Sie daran, dass dieses Grundgesetz, das Sie schaffen sollen, den deutschen Menschen ansprechen muss, damit er ein inneres Verhältnis zu den Grundprinzipien eines neuen staatlichen Lebens erhält.
Sagt Karl Arnold, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.
Es muss die Magna Charta des deutschen öffentlichen Lebens werden und es soll dem Einzelnen die Überzeugung geben und die unbedingte Sicherheit gewährleisten, dass seine unveräußerlichen Menschenrechte verbrieft, gewahrt und mit allen Mitteln des Staates geschützt werden und dass er frei von Furcht und Angst leben und arbeiten kann.
Deutschland nach dem Ende und vor einem neuen Anfang. Ein Volk ohne Staat, immerhin aber mit gewählten Länderparlamenten seit 1946-47.
Ein kleines Häuflein Diplomaten macht heute die große Politik. Sie schaffen Zonen, ändern Staaten. Und was ist hier mit uns im Augenblick? Wir sind die Eingeborenen von Tritsonesien. Heidi, Chimela, 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 Bom.
Wir waren in die Dinge. Wir waren besetzt. Die Alliierten haben alle Gewalt an sich genommen. Alle. Wir hatten nichts mehr zu sagen, es sei denn, die Alliierten gaben einzelnen von uns bestimmte Ermächtigungen.
Erinnert sich ein Vierteljahrhundert später der SPD-Politiker und Staatsrechtler Carlo Schmidt. 3 Jahre nach Kriegsende wollen die Deutschen Souveränität, aber nicht um jeden Preis. Zweifel, Verunsicherung, Angst prägen die Reaktion der Deutschen auf die Forderung der Westalliierten, endlich einen westdeutschen Teilstaat zu gründen.
Somit wird Deutschland gespalten. Das deutsche Volk will eine einheitliche, demokratische Republik mit einer Verfassung, die von einer durch das ganze deutsche Volk gewählte Nationalversammlung ausgearbeitet und dann dem Volke zur Abstimmung vorgelegt wird.
Der Antrag des Kommunisten Max Reimann, die Beratungen zur Verfassung noch vor deren Beginn wieder einzustellen, wird nicht angenommen. Obwohl die Sorge, dass eine Verfassung die deutsche Teilung zementiert, quer durch die Herzen, Köpfe und Fraktionen geht. Deshalb wird die Verfassung auch keine sein, entscheiden die Abgeordneten, sondern ein Grundgesetz. Ein Name, der den provisorischen Charakter unterstreicht. Sobald Deutschland geeint ist, soll das Grundgesetz durch eine vom Volk legitimierte Verfassung ersetzt werden.
Wir steuern hin und steuern her.
Steuern her, steuern her.
Rasch ist die Staatsidee montiert.
Demontiert, demontiert.
Es scheint, als ob's beinahe was wird.
Na, was wird, na, was wird.
Ich ging in das Gebäude, wo dieser parlamentarische Rat mit dem komischen Titel, wo keiner was mit anfangen konnte. Die Abgeordneten wussten es auch nicht. Was ist Parlamentarischer Rat? Was ist Verfassung?
Heinz Medefind, damals als Korrespondent in Bonn. Das Gremium, über das er berichten soll, besteht aus 65 stimmberechtigten Abgeordneten, darunter 4 Frauen. Durchschnittsalter 55 Jahre. Ein Großteil hat schon in der Weimarer Nationalversammlung für die Demokratie gestritten. 2/3 von ihnen sind Akademiker. Doch mit Verfassungs- und Staatsrecht kennen sich die wenigsten aus.
In einer der ersten Sitzungen des Parlamentarischen Rats hat Carlo Schmidt sich hingesetzt und hat ein Kolleg gehalten, ein sehr langes, ausführliches, darüber, was eine Verfassung ist und was ein Staat ist.
Wir haben hier etwas zu tun, das uns die Möglichkeit gibt, gewisser Notstände Herr zu werden, besser Herr zu werden, als wir das bisher konnten. Auch ein Staatsfragment muss eine Organisation haben, die geeignet ist, den praktischen Bedürfnissen der inneren Ordnung eines Gebietes gerecht zu werden.
Und dann haben sie sich das zu eigen gemacht und auch mehr oder weniger verstanden und haben dann diese Verfassung und den Staat gemacht.
Allerdings nicht ohne Streit und zähes Ringen.
Föderalismus und Länderkompetenzen.
Schulen und die Rolle der Kirchen.
Wahlrecht.
Recht auf Heimat.
Elternrechte.
Gleichberechtigung.
Ich hatte beantragt, den Artikel 3 so zu formulieren: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ganz kurz und bündig.
Elisabeth Selbert, eine der Mütter des Grundgesetzes, die für die Gleichberechtigung der Frauen auf allen Rechts- und Sachgebieten hart kämpften. Es gab Einwände und Ausflüchte, viel Ja-Aber.
Stimmen, die meinten, dass damit ein Rechtschaos entstehen würde, insbesondere auf dem Gebiet des Familienrechts, das ja noch rein auf dem Grundsatz des Patriarchats aufgebaut war.
Patriarchen und Parlamentarier merken beim Verfassen der demokratischen Grundlagen eines Rechtsstaates, dass zumindest die Bürgerinnen für die Demokratie bereit sind. Auch bereit, demokratisch zu streiten.
Diese politische Bewegung der Frauen, die plötzlich also wie ein Sturm über den Rat wegging, erst dann trat diese große Wende ein. Und dann kam ein gewisses Gestammel von allen Seiten. Wir waren ja gar nicht dagegen. Wir wollten nur nicht das Rechtschaos. Wir sehen ein, dass wir das den Frauen unserer Zeit schuldig sind.
Den Frauen, die 1949 immerhin in der Mehrheit sind. Auf 100 wahlberechtigte Männer kommen 150 Wählerinnen.
Ich suchte in euren Gesichtern nach Weisheit und wahrem Schein. Ich suchte den göttlichen Funken, der oft scheint verkümmert zu sein.
Trotz Alltagssorgen ist die Bevölkerung interessiert. 5.131 Eingaben sind in den Posteingangsbüchern verzeichnet. Nicht mit allen konnten sich die Parlamentarier beschäftigen. Sie hatten zu tagen, vor allem in den Ausschüssen, wie sich Hans-Heinz Bauer erinnerte.
Ich bin im Ausschuss für Zuständigkeitsabgrenzung gewesen. Und so habe ich erdulden müssen, dass in diesem Ausschuss, ich will es mal krass formulieren, juristische Korinthenkackerei betrieben worden ist. Man hat sich überwiegend befasst mit der Zuständigkeitsabgrenzung, zum Beispiel zwischen den Schifffahrtsverwaltungen auf Bundeswasserstraßen und Länderwasserstraßen, also mit solchen mehr oder minder kleinkarierten Dingen.
Aber auch das findet Eingang in die 146 Artikel des Grundgesetzes, nachgeordnet. Entscheidend sind die 19 Grundrechte, die an erster Stelle stehen.
Wenn der Weimarer Verfassung war, das aber so, da war ein wunderbarer Katalog von Grundrechten da, das waren alles Wünsche. Und stand am Ende des Verfassungstextes. Das heißt, man hat damit gemacht, was man wollte, nämlich gar nichts.
Staatsrechtler Carlo Schmidt, Vorsitzender des Hauptausschusses. Schon im Dritten Reich hatte er sich Gedanken über die freiheitlich-demokratischen Grundlagen eines neuen Staates gemacht.
Wir müssen einen Katalog von moralischen Prinzipien aufstellen und ihr die beherrschende Stellung geben im ganzen Verfassungsgefüge. Dass die Menschen leben können in diesem Lande, realiter leben können, nicht bloß idealiter, nach den moralischen Prinzipien, den Grundrechten verankert sind.
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Recht auf freie Meinungsäußerung.
Versammlungsfreiheit.
Pressefreiheit.
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Eigentum verpflichtet.
Unverletzlichkeit der Wohnung.
Die Freiheit der Person ist unverletzlich.
Freizügigkeit.
Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.
Glaubensfreiheit.
Briefgeheimnis.
Fernmeldegeheimnis.
Näheres regelt ein Bundesgesetz oder der nächste Innenminister, sofern das Bundesverfassungsgericht nicht sein Veto einlegt. Die Grundrechte sind einklagbar für jeden.
Man reicht sich unentwegt die Hand.
Weg die Hand, weg die Hand.
Voll Liebe, Güte und Verstand.
Unverstand, Unverstand.
So lasst ans Werk uns untergehen.
Untergehen, untergehen.
Ach Gott, ist der Gedanke schön.
Dankeschön.
58 Mal tagt der Hauptausschuss, mehr als doppelt so oft tagen die anderen. Die Sitzungsprotokolle verzeichnen Heiterkeit links, Unruhe, Marathonredner, Stenotypisten, die sich die Ohren zuhalten, lebhaften Beifall, Zu- und Widerspruch, Bravo-Rufe rechts, während 2,5 Milliarden Kubikmeter Wasser rein abwärts fließen. Anfang Mai 1949 erzielt das Gremium endlich Einigkeit, die Alliierten stimmen zu und auch die Länderparlamente. Nur Bayern lehnt das Grundgesetz ab, erkennt aber dessen Verbindlichkeit an. Der Weg ist frei für die Verkündung.
Hier ist Bonn, das weiße Gebäude der Pädagogischen Akademie, direkt am Rhein gelegen, zeigt heute ein festliches Bild. Ein Riesenaufgebot in- und ausländischer Presse und die eingeladenen Gäste. Vorne am Eingang die Flaggen aller deutschen Länder. In diesem Raum wurde am 8. Mai kurz vor Mitternacht das Grundgesetz zur Abstimmung gebracht. 53 stimmten damals dafür, 12 dagegen. Ratspräsident Dr. Konrad Adenauer spricht.
Rat, heute, am 23. Mai, beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes. Heute wird nach der Unterzeichnung und Verkündung des Grundgesetzes die Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eintreten.
Aufgehoben, eingefügt, geändert, das Grundgesetz heute ist längst nicht mehr das, was die Parlamentarier vor 6 Jahrzehnten stolz und feierlich aus der Wiege hoben. Rund 60 Mal wurde es verändert. Politisch am stärksten umstritten waren dabei die Einschränkungen des Grundrechts auf Asyl und die Einschränkungen der Unverletzlichkeit der Wohnung. Dennoch wird es gemeinhin als gut gelungen bezeichnet. Nur gelegentlich sind noch Stimmen zu hören, die nun, nach der Wiedervereinigung, doch endlich eine vom deutschen Volk legitimierte Verfassung fordern, wie auch Carlo Schmidt sie wünschte. Für ihn war allerdings etwas anderes noch viel wichtiger: Wachsamkeit.
Jeder Geist einer jeden Verfassung kann gefährdet werden, wenn die Leute diesen Geist nicht mehr kennen oder nicht mehr haben wollen und sie an ihm vorbeimogeln und Falschmünzerei betreiben, wie die Nazis es getan haben. Wenn man keine Falschmünzerei betreibt, also redlich umgeht mit dem Text der Verfassung, dann kann eigentlich nichts passieren, wenn die, denen aufgegeben ist, die Wächter zu sein, aufpassen. Und das sind wir alle.
Im Zeitzeichen erinnerten Veronika Bock und Ulrich Biermann an die Verkündung des Grundgesetzes heute vor 60 Jahren. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den Dramatiker Georges Tabori.
N24. NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.